So, ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Ist ein bisschen komisch, in so ein iPad reinzuquatschen, aber ich gebe mein Bestes. Ja, danke für die Einleitung, für die Jahreslosung 2021. Ja, das war ein gutes Beispiel mit den Autofahren, da kann ich ein Lied von singen. Aber als ich den Vers das erste Mal gelesen habe, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, kam mir erstmal in den Sinn, ja, wann ist das Thema Barmherzigkeit überhaupt ein Thema in meinem Leben? Ist das überhaupt noch etwas, was in meinen Wortschatz vorkommt? Barmherzigkeit, das hört sich so alt und so fremd an. Und mein erster Gedanke war, wer bin ich, dass ich die Befugnis hätte, gnädig zu sein? So Barmherzigkeit dachte ich irgendwie in einem alten König, der in einer großen Halle sitzt und der hat autorisiert, dass andere Menschen zu begnadigen und ihr Leben zu verschonen. Ja, dann habe ich mir den Kontext angeguckt von dem Vers und habe dann gesehen, dass es ein Teil der Bergpredigt von Jesus ist, die wir in Matthäus 5 bis 7 finden. Ja, und diese Bergpredigt von Jesus ist nichts anderes als eine meisterhafte Auslegung des Gesetzes und ein vollmächtiger Angriff auf die Gesetzlichkeit der Pharisäer. Und Jesus macht uns ganz schnell klar, dass die Forderungen des Gesetzes unmöglich zu erfüllen sind und dass wir nur aus Gnade gerettet werden können. Und Jesus stellt uns auch in dieser Bergpredigt einen höheren Maßstab auf, den wir unmöglich erfüllen können, aber an dem wir uns orientieren sollen. Ja, eingeleitet wird die Bergpredigt durch die Seligpreisungen und in Matthäus 5, Vers 7 kommt das Thema Barmherzigkeit auch schnell zur Sprache. Dort steht, glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Bei den Seligpreisungen sehen wir, dass unsere Handlung zu einer Konsequenz führt. Wir tun etwas und erwarten dann etwas. Und in dem Abschnitt, wo unser Vers steht, in Lukas 6, Vers 27 bis 36, den lese ich jetzt nicht vor aus Zeitgründen, steht nichts anderes, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Dort sind Grundregeln für das Verhalten gegenüber anderen aufgezeichnet. Jesus trägt uns also auf, so zu handeln, wie es unserer menschlichen Natur widerspricht, nämlich denen Gutes zu tun, die uns hassen. Das ist nicht unser erster Gedanke. Wenn uns jemand beleidigt oder uns jemand aufregt, ist unser erster Gedanke, wie zahle ich es ihm heim? Oder man denkt sich 1000 Beleidigungen aus, die dann in den Kopf durchgespielt werden. Man reagiert nicht mit Liebe. Ein wenig vor unserem Vers steht, denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Wir sollen also so handeln, wie Gott handelt. Gott ist barmherzig, Gott ist der Handelnde. Und als ich Barmherzigkeit bei Wikipedia eingegeben habe, stand dort, dass die Barmherzigkeit eine Eigenschaft des menschlichen Charakters ist. Eine barmherzige Person öffnet ihr Herz, also fremder Not, und nimmt sich mildtätig an. Barmherzigkeit ist also gleichzusetzen mit Mitleid. Und da kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Barmherzigkeit ist auch eine der Haupttugenden und wichtigsten Pflichten jeder Weltreligion. Das kommt in jeder Religion vor, auch in der römisch-katholischen Kirche, wo Papst Johannes II. Am 30.04.2000 für die katholische Kirche festlegte, dass am Sonntag nach Ostern das Fest der Barmherzigkeit gefeiert werden soll und vom 8.12.15 bis zum 20.11.16 wurde sogar ein ganzes heiliges Jahr der Barmherzigkeit gefeiert. Also Barmherzigkeit hat doch einen wichtigen Bestandteil in unserer Gesellschaft, würde man meinen. Barmherzigkeit ist also als mildtätige Nächstenliebe zu verstehen. Der Nächste ist also der, den wir durch unser barmherziges Handeln zu unserem Nächsten machen. Jetzt können wir natürlich fragen, wer ist unser Nächster? Jesus hat die Frage mit Lukas 10, Vers 25 bis 37 geantwortet, mit dem Gleichnis des barmherzigen Samariters. Der barmherzige Samariter hatte sein barmherziges Handeln, indem er den Verletzten geholfen hat, ja, diese verletzte Person zu seinem Nächsten gemacht. Mitleid allerdings ist keine Charaktereigenschaft, sondern gehört eher dem menschlichen Gefühlsleben an. Barmherzigkeit bezeichnet also eine existenzielle Betroffenheit im Innersten und ein Tun, das mehr ist als ein bloßes Gefühl des Mitleidens. Ja, das hört sich ja ganz gut an, was Wikipedia dazu schreibt, aber wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, steckt auch viel Wahrheit da drin. dass wir im Innersten betroffen sein sollen, wenn wir Barmherzigkeit empfinden sollen. Aber in der christlichen Tradition ist Barmherzigkeit keine natürliche Eigenschaft des Menschen, sondern die von Gott. Wir haben schon zahlreiche Bibelstellen gehört. Eine steht zum Beispiel auch in Psalm 103, Vers 8. Barmherzig und gnädig ist der Herr, er gerät nicht schnell in Zorn, sondern ist reich an Gnade. Und Gott hat sich immer wieder als barmherzig erwiesen. Das sehen wir schon im Alten Testament, zum Beispiel in Hesekiel 33, Vers 11. Mir gefällt es nicht, wenn ein Schuldiger stirbt. Im Gegenteil, ich freue mich, wenn er von seinem falschen Weg umkehrt und am Leben bleibt. Oder Micha 7, Vers 18 und 19, was wir auch eben im Lied gesungen haben. Wer ist solch ein Gott wie du, der den Rest seines Eigentums die Schuld vergibt und die Vergehen verzeiht? Du hältst nicht für immer an deinen Zorn fest, denn du liebst es, gnädig zu sein. Ja, er wird wieder Erbarmen mit uns haben, er wird niedertreten unsere Schuld. Ja, du wirfst all unsere Sünden in die Tiefe des Meeres hinab. Jesus bewies seine Barmherzigkeit im Neuen Testament tausende Male durch Krankenheilungen. Und letztens bin ich noch spontan über eine Stelle gestolpert, die das sehr deutlich macht, in Matthäus 14. Matthäus 14 wird durch den Tod des Johannes des Täufers eingeläutet und die Jünger von Johannes gehen zu Jesus und sagen es ihm. In Matthäus 14, Vers 13 lesen wir, und als Jesus das hörte, zog er sich von dort in ein Schiff abseits an einen einsamen Ort zurück. Und als die Volksmenge es vernahm, folgte sie ihm aus den Städten zu Fuß nach. Also Jesus hat ganz entschieden die Abgeschiedenheit besucht, um den Tod des Johannes ja, zu verarbeiten oder mit Gott darüber zu reden. Aber er war nicht lange allein. Und man kann dann meinen, dass Jesus ziemlich genervt ist. Dass man, ja, ich kann keine Minute mit Gott allein sein, ständig rennen mir irgendwelche Menschen hinterher. Aber Jesus reagiert anders in Vers 14. Als nun Jesus aufstieg, sah er eine große Menge und er erbarmte sich über sie und heilte ihre Krankheiten. Das ist unser Herr Jesus. Wir sehen also, okay, Gott ist barmherzig, Gott ist auch gut, Gott ist allmächtig, Gott kann alles. Aber wie kann ich barmherzig sein? Dafür müssen wir auch in die Bibel gucken. Und der Harald hat das eben vorgelesen, Epheser 2, ich lese 4 bis 6 nochmal. Doch Gottes Erbarmen ist unbeschreiblich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nicht als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Ja, dort steht nichts anderes, dass wir alle Sünder sind und dass wir Gottes Herrlichkeit niemals erreichen, dass wir Gottes Barmherzigkeit nötig haben, um gerettet zu werden. Und das nur aus Gnade. Und Epheser 5, Vers 1 und 2 sagt uns, dass wir uns Gott selbst als Vorbild nehmen sollen. Dort steht, nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Und der größte Beweis seiner Liebe Gottes ist doch das, dass Gott seinen einzigen Sohn zu uns geschickt hat. Und in der bekannten Stelle in Johannes 4 heißt es, das ist das Fundament der Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind wir verpflichtet, einander zu lieben. Ja, wir können einander lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und wir können einander Barmherzigkeit erweisen, weil es Gott selber liebt, barmherzig zu sein. Und das größte Geschenk der Barmherzigkeit ist das Geschenk der Sündenvergebung durch den Tod des Herrn Jesus. Und von Gott bekommen wir alles Nötige. In Hebräer 4, Vers 16 steht, wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Wir dürfen jeden Morgen zu Gott, zu seinem Thron kommen, im Gebet. Und von ihm werden wir das nötige Erbarmen bekommen, was wir für unseren Alltag brauchen. Ja, wir müssen als Christen lernen, untereinander Barmherzigkeit zu zeigen, die Schuld nicht bei dem anderen zu suchen, etwas zu tun, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, sondern weil es uns einfach eine Freude macht, jemandem etwas Gutes zu tun. Das Wichtigste ist, dass wir es gegenüber Ungläubigen tun, damit Gott verherrlicht wird. Wenn wir die Apostelgeschichte anfangen zu lesen, wird ganz schnell klar, ich glaube im zweiten Kapitel heißt es schon, dass die Gemeinde so hoch angesehen war, bei ihrer Gesellschaft, weil die nichts anderes getan haben, den anderen etwas Gutes zu tun, etwas selber auf etwas zu verzichten, um anderen zu helfen, denen es halt schlechter geht. Wir müssen lernen, uns Gott zur Verfügung zu stellen. Mit Römer 12, Vers 1 möchte ich abschließen. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf.
Ja, guten Morgen. Ich wünsche allen noch ein glückliches neues Jahr. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass wir Corona wieder in den Griff kriegen und endlich unsere Freunde wieder umarmen dürfen. Fehlt mir am meisten. Ja, die Jahreslosung 2021, seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Der Simon hat eigentlich schon alles gesagt. Ich könnte mich eigentlich gleich wieder hinsetzen. Aber was ich mich manchmal so frage, ist, wie kommt es zu diesen Losungen? Was ist das? Wer wählt das aus? Gibt es da einen Pool? Gibt es da einen Lostopf? Oder steht da die ganze Bibel zur Verfügung? Kann ich mir fast nicht denken. Sonst könnte man ja vielleicht noch an die Stelle geraten aus Sprüche 26, Vers 14. Die Tür dreht sich in ihre Angel und der Faule in seinem Bette. Wäre als Jahreslosung vielleicht nicht so optimal. Oder Sprüche 25, Vers 24. Da gibt es den Vers, besser auf einer Dachecke wohnen als eine zänkische Frau und ein gemeinsames Haus. Gibt auch Männerverse. Wäre als Jahreslosung nicht optimal geeignet. Ja, ich weiß nicht, wie das geht, aber vielleicht kann mich zum geeigneten Zeitpunkt mal einer darüber belehren. Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Man müsste mal eine Begriffsbestimmung machen. Mitleid, Gnade, Güte, Barmherzigkeit, ist das alles das Gleiche oder gibt es da vielleicht doch noch irgendwie Unterschiede? Wenn wir mal unseren Spot auf das Wort Mitleid lenken, dann ist das doch ein inneres Mitgefühl, wo ich traurig bin, wenn ein anderer ein Leid hat. Das Gegenteil davon ist Schadenfreude. Und da will ich euch mal eine kleine Episode erzählen. Als ich 2005 mit Renate in Island war, fuhren wir von Haukaladur nach Reykholt. Und diese Straße, das war eigentlich keine Straße, das war nur so eine knubbelige Schotterpiste, wo so maximal 20 km/h fahren konnte. Wir hatten so einen Suzuki Gran Vitara, das war eine Nummer größer wie dem Eckart sein Suzuki. Das war schon sehr, sehr holperig. Als Fahrer konnte ich mich natürlich am Lenker festhalten, aber Renate wurde ziemlich hin und her geschleudert in dem Auto. Was dazu führte, dass nach kurzer Zeit die Stimmung auf den Nullpunkt sank oder unter den Nullpunkt sank. Und die ganze Strecke waren so 40 Kilometer. Und so nach Renate war so richtig am Meckern die ganze Zeit. Und so nach zwei Drittel oder drei Viertel der Strecke, da kam uns ein Auto entgegen. Dann habe ich den angehalten und habe den Namen Weg gefragt, ob wir richtig sind. Und dann fuhr der weiter und wir fuhren auch weiter. Und nach so zwei, drei Minuten fing Renate unwahrscheinlich an zu lachen. Die Stimmung schlug um in eine unwahrscheinliche Heiterkeit. Ich sage, was hast du? Ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass der den ganzen Weg auch über diese knubbelige Strecke fahren muss, dann kann ich mich nicht mehr halten vor Lachen. Das war mal so eine echte schöne Schadensfreude. Harmlos natürlich in dem Fall, ist klar. Aber ihr wisst, dass ich eine sehr liebe Frau habe, aber das ist eine Wesensart an ihr, wo ich mich immer ein wenig drüber gewundert habe. Gegenteil davon ist Mitleid. Mitleid, haben wir überhaupt noch wirklich Mitleid, wenn wir die Zeitungsmeldungen lesen, wie jetzt in Kroatien das Erdbeben ist, lesen wir da so drüber weg oder wenn die Medien darüber berichten, hören wir da so drüber hinweg und vor zwei Minuten später gehen wir an den Kühlschrank und holen uns was zu essen. Ich frage mich, ob wir da noch so wirklich Mitleid empfinden. Mich frage ich da. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es allgemein unser Mitgefühl gegenüber solchen Dingen doch ziemlich abgeflacht ist. Oder wenn wir die Meldungen hören über diese Flüchtlingslager, wo die Leute da im Dreck leben. Ja, und jetzt wird es kalt und dann werden kriegen sie ein paar Zelte dahingestellt. Ja, haben wir da noch irgendwie Mitleid mit? Ist das? Also ich muss vorhin sagen, dass ich doch da sehr oberflächlich geworden bin. Oder wenn wir da so in der Fußgängerzone da so Obdachlose sehen, so, die da sitzen. Wir wissen ja nicht, ob es echte Bettler sind oder ob sie nur einen vorspielen. Aber haben wir da mit diesen Leuten angenommen, es wäre echt, haben wir da noch wirkliches Mitleid? Ja, kümmern wir uns um die oder so? Oder haben wir mal gesagt, 5 Minuten später in der Apotheke überlegen wir, ob wir einen roten oder einen gelben Pullover kaufen. Oder wenn Todesfälle da sind, wie vor einigen Monaten mein Neffe starb mit 43 Jahren. Ja, man ist da am Grab, hat man mit den Hinterbliebenen echtes Mitleid? Ja, wir gehen zu ihnen hin, drücken ihnen unsere Anteilnahme aus und eine halbe Stunde später gehen wir ans Kuchenbuffet. Also ich finde, unser Mitleid lässt schon sehr zu wünschen übrig. Ich sage mein Mitleid. Oder wenn Todkranke da sind, Menschen sind, haben eine Krankheit, die unausweichlich zum Tode führt. Wie sieht es da mit meinem Mitleid aus? Ja, wir haben Hospize, die da sind und wo Leute auch ehrenamtlich arbeiten. Sicher ein guter Ausdruck von Mitleid. Und ja, manchmal ist es ja so, dass wir gegenüber Tieren mehr Mitleid haben wie gegenüber Menschen. Wenn in den Flüchtlingslaufstellen hätten wir mehr Hunde bei uns wie Flüchtlinge. Kann ich mir fast vorstellen. Hat Gott Mitleid mit den Menschen? Und ich denke, ja. Aber Mitleid ist eigentlich ein Begriff, den ich gegenüber der Barmherzigkeit ein wenig zu oberflächlich oder ein wenig zu leicht sehe. Barmherzigkeit, die geht weiter. Wie ist es denn mit Gnade oder mit Güte? Ist das auch eine Barmherzigkeit? Wenn ich Gnade ausübe gegen jemanden, ist irgendwie immer so herablassend. Ja? Wenn ich das Recht habe gegenüber jemandem und das Recht durchsetze, okay, dazu habe ich eben das Recht. Aber wenn ich auf mein Recht verzichte, ja, und mein Recht nicht durchsetze, das ist irgendwie doch, finde ich, so ein bisschen herablassend. Okay, gut, ich lasse mal Gnade vor Recht ergehen. Ja, und oder wenn jemand mit der Todesstrafe belegt worden ist, wie man es in vielen Ländern ja noch haben, und man kann ein Gnadengesuch einreichen, ja, beim Gouverneur beispielsweise in Amerika, ja, das ist, Gnade erwarte ich von einem, der gesellschaftlich oder machtmäßig über mir steht. Ich kann niemals Gnade erweisen gegenüber einem, der über mir steht. Ich kann nicht der Bundeskanzlerin Gnade erweisen. Die kann aber mir gegenüber Gnade erweisen, wenn ich einen Fehler gemacht habe oder gegen das Gesetz verstoßen habe. Und ich denke, die Barmherzigkeit geht einen ganzen Schritt weiter. Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und wenn wir da mal weiterlesen, da steht da auch, und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Und verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los, und ihr werdet losgelassen werden. Gebt, und es wird euch gegeben werden. Ein gutes und gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird auch euch wieder gemessen werden. Das geht schon eher in die Richtung Barmherzigkeit, wo wir etwas tun. Wir haben ja auch dieses Gleichnis in der Bibel vom unbarmherzigen Knecht, wo Petrus zum Herrn spricht, wie soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich gesündigt hat? Wie oft soll ich ihm vergeben? 7 Mal? Nein, sagt der Herr, 490 Mal. 7 Mal, 70 Mal. 490 Mal, das heißt immer vergeben. Und das ist für uns unvorstellbar. Wenn wir mal einmal jemandem etwas vergeben, da sind wir ja schon die ganz Großen. Und dann antwortet der Herr mit einem Gleichnis. Er sagt, deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir. Und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt. Da haben wir die Barmherzigkeit. Gab ihn los und er ließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand seine Mitknechte, einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war, und ergriff und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Und so weiter und so weiter. Wir kennen die Geschichte. Ja, dieser Herr, der war warmherzig, er war gütig, er war gnädig, er war barmherzig, er war innerlich bewegt. Und jetzt kommen wir zu dem springenden Punkt, zu dem Unterschied zwischen Gnade, zwischen Mitleid und Barmherzigkeit. Der Unterschied ist das Handeln. Wenn wir barmherzig sind, dann handeln wir. Wenn wir Mitleid haben, das können wir auch vom Sofa aus. Wenn wir die Berichte lesen, ja, wir haben Mitleid, die Leute tun uns leid, aber wir tun nichts. Aber wenn wir barmherzig sind, dann handeln wir. Wir werden zu Handlungen geführt. Der barmherzige Samariter, er hat gehandelt. Die anderen zwei hatten vielleicht auch Mitleid, kann ja sein. Aber der barmherzige Samariter, er hat gehandelt. Er hat sich niedergekniet, hat ihn untersucht, selbst auch in Gefahr, selbst überfallen zu werden. Und hat ihn mitgenommen und hat ihn versorgt und hat sogar noch Geld gegeben. Das war eine barmherzige Handlung. Und das Barmherzigkeit ist ein Gegenteil von Strenge. Ist auch ein Gegenteil von Strenge. Wenn ich auf meine Strenge verzichte, dann bin ich barmherzig, dann handle ich. Und wenn wir den Vers nochmal lesen, wie der Gott zu uns barmherzig war, wie sieht denn Gottes Barmherzigkeit aus? Was hat Gott denn getan? Ja, Gott hat auch gehandelt. Gott hat zu uns gehandelt, indem er seinen Sohn gegeben hat zur Sündenvergebung. Ja, das war Gottes größte Barmherzigkeit. Wir lesen im Psalm 103, Vers 8, barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Dieser Vers steht mehrmals in der Bibel. Und in Micha 7, Vers 19 steht, er wird sich wieder uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Ja, Gott hat gehandelt. Er hat seinen Sohn auf die Welt geschickt, das wir gerade in diesen Tagen ja gefeiert haben. Das war die Handlung Gottes. Und der Ursprung dieser Handlung war seine Liebe und seine Barmherzigkeit. Wenn ich Menschen liebe, dann bin ich automatisch ihnen gegenüber barmherzig. Wenn meine Kinder zu mir kommen oder wenn kleine Kinder da sind und ich liebe sie, meine Enkel, meine Kinder und mit denen ich bekannt und befreundet bin, ich liebe sie, ich finde sie nett, auch wenn sie irgendein Problem haben, dann wird auch meine Barmherzigkeit angerichtet und ich helfe ihnen. Ja, ich stehe auf, mache mit ihnen, was sie wollen, versuche ihr Problem zu lösen. Und wenn wir so glücklich sind über unsere Sündenvergebung, dann lesen wir in unserem Vers weiter, unserem Jahresmotto, seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ja, wir sollen diese Barmherzigkeit, die Gott uns gegenüber geoffenbart hat, weitergeben. Natürlich können wir keine Sünden vergeben, aber wir können Menschen zu Gott führen, versuchen, zu Gott zu führen. Gott löst nicht unbedingt unsere Probleme. Also die Barmherzigkeit Gottes drückt sich nicht darin aus, indem er unsere Probleme löst. Unsere Schwachheiten, unsere Krankheiten und alles das, wo wir immer so gerne mit jammern, dass Gott diese Probleme löst. Natürlich löst Gott diese Probleme. Wir dürfen auch zu ihm beten und ihn darum bitten. Aber die größte Barmherzigkeit ist doch, dass Gott unsere Sünden vergeben hat. Und das ist eine Barmherzigkeit, die nicht mehr zu steigern ist. Unser bejammernswerter, sündiger Zustand erregte Gottes Barmherzigkeit. In Jesaja 55, Vers 7 steht, der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Ja, Gott war innerlich bewegt über unseren sündigen Zustand. Das war die Barmherzigkeit, die Gott uns mitgeteilt hat. So, und jetzt kommt die Aufforderung der seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ja, unsere Barmherzigkeit sollen wir anderen Menschen zeigen, etwas tun, handeln. Wie ich eben schon sagte, wir können nicht ihre Sünden vergeben, aber wir können das Evangelium verkündigen, die gute Botschaft verkündigen. Da wird unsere Barmherzigkeit zum Ausdruck gebracht. Und nicht, wie ich gerne mache, nach einmal vorsichtig was sagen, die Flinte ins Korn werfen. Sondern wirklich hartnäckig auch am Ball bleiben. Wenn unsere Barmherzigkeit wirklich tiefgreifend, tief und echt ist, dann versuchen wir doch alles, um unsere Freunde, die ungläubig sind, wir haben doch alle irgendwo Freunde oder gute Bekannte, die ungläubig sind und wir wünschen uns doch nichts mehr, als dass sie mal irgendwann zum Glauben kommen. Wir haben in den Familien, die meisten Familien sind irgendwo Ungläubige. Viele haben eigene Kinder, die ungläubig sind. Ja, wir dürfen eigentlich über nichts anderes nachdenken, als darüber, wie wir sie zum Glauben irgendwie bringen. Dann würden wir die Barmherzigkeit, die Gott uns vorgelebt hat oder vorgezeigt hat oder die er uns gegenüber geoffenbart hat, die würden wir dann weitergeben. Ja, wir werden in Kolosser 3, Vers 12 aufgefordert, zieht nun an als Auserwählte Gottes, alles Heilige, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Als erstes steht herzliches Erbarmen. Herzlich heißt, es kommt von innen raus, von unserem inneren Gefühlen her. Ja, ich wünsche uns das fürs neue Jahr. Für mich ganz besonders, aber auch für euch natürlich, ist ganz klar, dass wir diese Barmherzigkeit ausüben und die wichtigste Barmherzigkeit noch wirklich an den Mann bringen, das Evangelium verkündigen. Dass wir da unseren Fokus, unseren Augenmerk fürs neue Jahr immer draufrichten, mal ganz speziell und uns mal richtig innerlich auffordern, diese Barmherzigkeit, die uns Gott gezeigt hat, weiterzugeben.
So, ich bin ja eigentlich am Ende. Die haben schon alles gesagt. Das tiefer? Ja? Okay. Kann man mich jetzt verstehen? Gut. Lauter will ich nicht werden. Ja, ein neues Jahr hat begonnen und ich hoffe, ihr seid alle gut da reingekommen in dieses neue Jahr. Und ja, wenn wir die Jahreslosung sehen, dann denke ich nur, oh, 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 was muss ich noch alles bei mir ändern? Es gibt da nur Baustellen. Aber ich will ja nicht lang machen, sondern nur vielleicht ein paar Puzzleteile, die vielleicht ich noch legen könnte, da mit reinbringen. Ja, der mich kennt, der weiß, dass ohne Training passiert nichts. Also wer nicht trainiert, baut ab. Und das Leben ist ein ständiges Training. Das wissen wir alle. Man merkt es ja, wenn man nicht jeden Tag ein bisschen trainiert, dann baut man körperlich ab. Wenn man nicht das Gehirn trainiert, baut man auch ab. Und so ist das jetzt hier auch mit der Barmherzigkeit. Ich denke mal, wir haben das in uns. Gott hat uns das gegeben. Die Frage ist, wie trainieren wir das? Gut, gehen wir einen Schritt etwas noch zurück. Wir haben es schon vorhin gehört, was Barmherzigkeit heißt. Es ist ein sehr umfangreicher Begriff. Den kann man jetzt nicht so mal mit drei Begriffe erklären. Aber jedenfalls bin ich auch zu diesem Punkt so weit gekommen, dass ich gesagt habe, ja gut, nachsichtig, sanftmütig, freigebig, herzlich, gnädig. Und es gibt so viele Begriffe, die könnte man hier anreihen. Aber dieses Mitleid, aber dieses tätige Mitleid, das ist eher so, wo es dann den Punkt trifft, barmherzig ein bisschen zu beschreiben. Und der Simon hat das ja auch schon erwähnt, ne? Nächstenliebe in Lukas 10, ne? Da wird ja der Gesetzesgelehrte, der kommt ja zu Jesus und will ihn versuchen und dann bringt er so eine Frage, ne? Und Jesus erklärt ihm alles, was er zu tun hat, um ewiges Leben zu bekommen und dann will er so eine spitze Frage stellen, wer ist mein Nächster? Und die Frage, die können wir uns auch immer wieder stellen, wer ist mein Nächster? Denn an dem können wir Barmherzigkeit ja ausüben. Und ich glaube, jeder hat so seinen Nächsten, egal in welcher Umgebung, wo er lebt, wo er arbeitet, wo er sich gerade befindet, gibt es einen Nächsten. Und da können wir Barmherzigkeit ausüben. Es gibt ja auch ein Gegenüberwort, ne? Barmherzig, aber man kann auch herzlos sein. Und das ist wirklich, also man kann sowas erleben, herzlose Menschen. Und ich frage mich nur, woher kommt das? Das ist nicht von Gott. Aber es gibt auch ein Dazwischen, wo man gleichgültig ist, anderen Menschen gegenüber. Wo man einfach ganz schnell sagt, ach, der ist mir sowas von egal. Der kann mich mal, ne? Ja, aber Gott war nicht so von Anfang an. Und ich habe so ein bisschen Revue passieren lassen in der Bibel. Von Anfang an, von Adam, bei Abraham, bei Lot, Josef, David, da war immer die Barmherzigkeit zu erkennen. Bei Adam hat er dann irgendein Tier geschlachtet, hat sie angezogen. Bei Abraham hat er ihn verschont. Er war so barmherzig, er brauchte nicht seinen Sohn opfern. Er hat gesagt, ich habe was für dich, hier, nimm dieses Lamm. Bei Lot hat er ihn auch noch in letzter Sekunde gerettet aus der Stadt. Bei Josef haben wir auch David, Jona zum Beispiel. Da hat Jona dann vor der Stadt gestanden und gesagt, so Gott, jetzt will ich aber sehen, wie du mal richtig antwortest, die Ungerechtigkeit bestrafst. Und was war Gott? Barmherzig. Die haben Reue getan, die haben Buße getan und Gott hat sie verschont, ist barmherzig mit Ninive umgegangen. Ja, wir haben ja letzte Woche gerade gehört, da ist mir so die ganze Woche durch den Kopf gegangen, als Ruben da bei seiner Predigt ein bisschen die Feuerwehr und deren Einsatz und deren Aufgabe vorgestellt hat, dachte ich, eigentlich ist das ja voll Barmherzigkeit. Ne? Das ist eine Aufgabe, die rundum mit Barmherzigkeit verpackt ist. Und das ist schon interessant. Ruben kann das ja bestätigen. Ne? Da gibt es nicht nur Christen, die da bei der Feuerwehr tätig sind. Ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass da sehr viele ungläubige Menschen sind. Und da frage ich mich, wo ist da der Unterschied? Ist da Barmherzigkeit bei einem Gläubigen anders als bei einem Nichtgläubigen? Es muss schon einen Unterschied geben. Die Frage ist jetzt nur, aus welchem Beweggrund, aus welchem Anlass wird das getan? Aber grundsätzlich steckt das in den Menschen, weil das ein Wesen Gottes ist, barmherzig zu sein. Das hat er schon von Anfang an, als noch nichts geschaffen war, hat er einen Plan gehabt. Und das steckt in den Menschen drin, barmherzig zu sein. Und wenn bei der Feuerwehr so viel Gutes getan wird, dann ist die Frage immer, wie gehen die damit um? Der eine kann ja gut sagen, gut, ich war jetzt in diesem Fall ein Held und klopft sich auf die Brust. Der andere als Christ kann sagen, okay, war meine Pflicht, ich habe es getan. Danke Gott, dass du alles soweit gut geführt hast, haben wir auch beim Ruben gehört. Und das finde ich auch sehr gut, wenn das jetzt gerade in diesem Jahr als Jahreslosung steht. Ich weiß nicht, ob wir das ausschöpfen können in einem ganzen Jahr, aber trainieren müssen wir. Aber der Unterschied, da habe ich so überlegt, wo ist da der Unterschied? Es gibt ja in der Bibel bei der Frucht des Geistes steht dann, und die Liebe, Hoffnung und Glaube, die bleiben als Letztes. Die Liebe ist die größte. Und das sind alles Früchte, Eigenschaften, die eigentlich von Gott kommen. Aber können wir Barmherzigkeit Gott gegenüberbringen? Also, dass von uns Barmherzigkeit zu Gott hingeht. Also im direkten Sinn würde ich sagen, nein. Barmherzigkeit kann nur von oben nach unten fließen, also von Gott zu uns. Und weil wir das dann von Gott lernen, können wir das auch andere Menschen abgeben. Und dann kam mir doch noch der Vers im Sinn in Matthäus 25, 25 ab Vers 34. Lese ich mal ganz kurz. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen, mich dürstete und ihr gabt mir zu trinken, ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Und dann zählt er das so auf, ich will das kurz machen. Und dann fragen die, wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und bekleidet dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten zu ihnen und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meinen geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Und da schließt sich der Kreis. Wir als Christen werden aufgefordert, barmherzig zu sein, aber auf einer ganz anderen Basis. Dass wenn wir einem anderen etwas Gutes tun, und wenn das auch nur ein Christ ist, der arm ist, aber Christ ist, wiedergeboren durch das gleiche Blut, durch dasselbe Blut Jesu, dann tun wir das für den Herrn. Und da schließt sich der Kreis der Barmherzigkeit. Und das finde ich ganz stark interessant und auch in dem Sinne reizvoll, dass wir uns wirklich darin trainieren, das auch noch mehr zu tun, denn das hat einen Lohn. Den Lohn werden wir nicht hier kriegen. Auch hier ist Gott sehr gnädig und er gibt mehr, als wir brauchen. Aber der Kreis schließt sich. Ich finde das immer interessant, wie Barmherzigkeit manchmal hier auch ausgelebt wird. Es gibt ja die unterschiedlichen Formen. Ich meine, der Paul hat auch erzählt, ne, da habe ich auch so mein Problem. Morgens zur Arbeit fahren und sitzt im Auto vorne ein noch nicht Wachfahrer. Und dann ärgerst du dich erstmal. Eine Zeit lang habe ich mich oft geärgert. Dann habe ich irgendwann gesagt, was ist das für ein Quatsch? Überhol den einfach. Okay, ich habe ihn überholt. Und bei der nächsten Ampel war er direkt wieder hinter mir. Also bringt nichts. Wichtig ist, dass wir in unserem Verstand das einfach begreifen und sagen, okay, bleib ganz ruhig. Da ist ein Mensch genauso wie du, vielleicht ein bisschen anders, aber sei barmherzig. Geh anständig mit dem um. Und das ist auch ein, sag ich mal, eine Trainingseinheit, dass wir in solchen Situationen einfach lernen, diesen Schritt, diese Trainingseinheit zu üben. Und wenn das nicht beim ersten Mal direkt klappt, auch beim zweiten Mal, dritten Mal, vergeht eine Woche, zwei Wochen, bei mir sind es auch Jahre schon vergangen, aber es geht schon wesentlich besser. Also das kann ich euch zusagen, das ist schon gut. Das spart Nerven, das spart keine Zeit, aber du kommst gelassen zu Hause an oder auf der Arbeit. Also es ist, macht Sinn. Ja, man kennt auch andere Art von Barmherzigkeit. Also ich weiß noch vor vielen Jahren, als wir noch in Rumänien lebten, war kaum eine Autoreise, wenn wir mit dem Auto irgendwo unterwegs waren, auf einer Strecke von 200-300 Kilometer, da wurdest du mindestens einmal von der Polizei angehalten. Das war normal, außerhalb der Stadt, direkt wo die Stadt aufhörte, mal kurz Polizeikontrolle. Und das war normal. Ja, und da konntest du immer wieder die Barmherzigkeit eines Polizisten erkennen. Ne? Kaum angehalten, da hatte dir schon 5 Vergehen vorgelistet. Ne? Und dann stehst du da so als kleines Männlein und sagst, ach nein, schon wieder. Und er stand so groß und stark vor einem. Und das war ganz normal. Dann habe ich nur mal kurz so in die Tasche gegriffen. Und schon der Griff zur Tasche, da konntest du die Barmherzigkeit in seinem Gesicht erkennen. Ne? So ein leichtes Lächeln. Und da hast du nur den Huni rausgeholt, dem schön so in die Hand gedrückt. Und schon war alles gut. Du brauchtest keinen Führerschein abgeben, auch keine weitere Strafe. Er hat nur noch eine gute Reise gewünscht. Das ist auch eine Form von Barmherzigkeit, aber eine falsche. Kann ich ausdrücklich sagen. Ja, sowas gibt's auch. Ja, und ich habe mir nur so überlegt, Barmherzigkeit, wir haben schon Verschiedenes gehört und deshalb, da möchte ich nicht weiter drauf eingehen. Ich möchte nur ein bisschen, vielleicht einige Stufen, 3 Stufen habe ich so aufgestellt, wo ich sage, als Christen, wir haben ja eine ganz andere Basis. Wir haben die Basis, dass Gott von Anfang an einen Bund geschlossen hat, mal mit unterschiedlichen Menschen, mit Adam, mit Noah, Abraham, David. Aber er hatte etwas ganz Bestimmtes vor. Und er hat uns eine Basis geschafft im neuen Bund. Das ist der Bund, in dem wir jetzt leben, im Bund der Vergebung. Und ich habe mir nur so überlegt, wenn ich jetzt trainieren will, wo muss ich anfangen? Es gibt ja unterschiedliche Menschengruppen, mit denen ich umgeben bin. Und wenn ich nur zu Hause bin, dann habe ich die Familie, die Ängsten, die eigentlich mir am liebsten sind. Wie barmherzig gehe ich mit denen um? Wie liebevoll gehe ich damit um? Kann es sein, dass ich da schon meine Probleme habe? Wie will ich dann die nächste Stufe und die noch schlimmste Stufe dann auch noch bewältigen können. Das funktioniert schlecht. Also, wir sollten schon anfangen, zu Hause diese Barmherzigkeit zu leben. Ich muss mir das selber sagen. Ich bin früher auch sehr oft aufgebraust und war sehr schnell ärgerlich. Es hat sich ein bisschen gelegt. Aber ich habe immer noch Baustelle an bestimmten Stellen, wo ich dann noch was korrigieren muss und anders werden muss. Das heißt, in meinem Denken erstmal was verändern und dann geht das ins Handeln über. Also barmherzig gegenüber meinen Ängsten in der Familie, barmherzig gegenüber meinen Mitgeschwistern, das geht ja auch noch, ne? Da kann man ja so ein bisschen drüber hinweg gucken, ja, das sind alles liebe Geschwister und da kann ich immer barmherzig sein. Bei dem einen, den weiche ich lieber aus und dann funktioniert es. Nein, wir sollen das wirklich in unserem Herzen aufnehmen. Wir sollen zueinander gütig, mitleidig, vergeben, einander vergebend sein. Und da ist, glaube ich, ein Punkt, das kann nur im neuen Bund passieren, Vergebung. Dieser neue Bund basiert ja auf Vergebung. Und wenn wir das nicht in unserem Herzen wahrnehmen und wirklich uns darauf als Fundament aufbauen, dann funktioniert nichts. Also mit Mitgeschwistern funktioniert auch noch. Haben wir noch so manche Stellen, wo wir noch lernen müssen? Die Frage ist, wie viel Bitterkeit bleibt bei uns schon mal aus Ereignissen aus der Vergangenheit? Picken wir da noch rum oder sagen wir, wie Gott das gemacht hat? Er hat nicht unsere Sünden vergessen, sondern er hat sie uns vergeben und hat sie nur ins tiefe Meer versenkt. Er wird sie nicht mehr hervorheben. Vergessen hat er sie nicht, aber er nimmt sie nicht mehr hervor. Die sind weg, darüber reden wir nicht mehr, so sagt Gott. Warum? Weil Jesus das alles gemacht hat, alles vollbracht hat. Er ist gestorben und hat uns einmal für allemal vergeben. Und so sollten wir auch in dieser Barmherzigkeit unseren Mitgeschwistern gegenüber auch uns verhalten. Wie sieht das aus, wenn Mitmenschen auf der Straße, so wie wir gerade gehört haben, ne, Autofahrt oder sonst wo, Menschen, die wir nicht kennen, mit denen wir eigentlich so nichts zu tun haben, aber gibt. Ne, die sind da und man muss schon mal an ihnen vorbeigehen. Wie sind wir denen gegenüber? Da steht ja auch, gib jedem, der dich bittet. Und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Das wird schon schwierig, ne? Wie schnell sind wir da egoistisch und wollen alles wieder zurückhaben? Wir wollen unser Recht haben. Und da sagt auch die Bibel, dass wir barmherzig uns verhalten sollen. Und dann kommt die Steigerung. Barmherzig gegenüber unseren Feinden und Hassern. Habt ihr schon mal sowas erlebt? Gibt es sowas in euer Leben? Dass Menschen wirklich sagen, die hasse ich. Ich mag die überhaupt nicht. Die sind uns verfeindet. Hier in Deutschland kann ich mich nicht so erinnern, dass ich das bloß hatte. Wüsste ich nicht. Aber in Rumänien gab es sowas. Warum? Weil Christen verfolgt wurden, einfach nur von der politischen Ebene. Dann hast du Arbeitskollegen gehabt. Ich weiß nicht, ob sie mich gehasst haben oder ob sie mir Feind gegenüber waren, aber sie haben Dinge getan, die nicht in Ordnung waren. Die haben mich belauscht, die haben Informationen von mir weitergegeben am Geheimdienst und solche Dinge getan. Und irgendwann habe ich dann mitbekommen, das sind doch die Arbeitskollegen, mit denen du jeden Tag zusammen bist. Das ist der und das ist der. Dann denkst du nur, oh, den könnte ich jetzt eine, ne? Das ist so der erste Moment. Und danach denkst du nur, nein, eigentlich ist das ein armer Mensch. Der ist gefangen in etwas, wo er selbst nicht weiß, welches Ziel er hat. Er verfolgt nur irgendein Ziel, wo er sagt, ja, ich will meine Haut retten oder ich will, dass es mir besser geht. Deshalb verpetze ich ihn und dann habe ich meine Vorteile. Und gegenüber solchen Menschen dann Barmherzigkeit auszuüben, ist nicht leicht. Und ich würde mal sagen, das schafft man nicht ohne den Heiligen Geist und ohne die Kraft Jesu. Denn das ist eine Stufe, die man so nicht überbrücken kann. Und deshalb kann ich uns nur auffordern, dass wir wirklich unser Herz, jede Lücke, die frei ist, also wir sollten schon mal ausmisten, und das, was frei wird, sollen wir nicht freilassen, sondern es füllen mit dem Heiligen Geist. Denn nach dem neuen Bund, ich beschäftige mich auch ein bisschen jetzt gerade zu diesem Thema, wo Jesus ausgerufen hat, es ist vollbracht. Und wenn er sagt, es ist vollbracht, dann ist es wirklich abgeschlossen. Da gibt es nichts mehr, wo wir was bringen können. Auch wenn wir Barmherzigkeit ausüben und leben, dann hat das nichts mit unserem Heil zu tun. Dass wir da noch was draufbauen oder sei mal noch eine Dekoration reinbringen. Nein, das können wir nicht. Es ist vollbracht. Jesus hat das alles gemacht. Und ich vergleiche das einfach nur mit zum Beispiel einem Buffet. Wenn wir jetzt hier, als wir uns noch hier versammelten und schon mal dieses gemeinsame Mittagessen hatten, Dann war der Tisch gedeckt mit Fleisch, mit allen Köstlichkeiten. Ne? Immer eine schöne große Tafel. Und so muss man sich das jetzt vorstellen. Gott hat alles für uns vorbereitet. Es ist vollbracht. Der Tisch ist gedeckt. Und wir stehen jetzt da und sagen, ja, wir haben so einen Hunger und wir hätten so gerne. Und dann gehst du dahin und dann ist ganz groß in der Mitte eine Platte mit Liebe. Und dann ist Barmherzigkeit, Freundlichkeit, Liebe, so die unterschiedlichen Tabletts aufgetischt. Und jeder kann gehen und sich bedienen. Aber derjenige, der an den Tisch bleibt, mit seinem Teller und sagt, ja, ich krieg nichts zu essen, du Armer, was soll man mit dir jetzt machen, du bleibst hungrig, ja, ja, keiner denkt an dich. Nein, du musst nur aufstehen, dahin gehen, dich bedienen, und zwar von dem, was du gerade haben möchtest. Und wenn du sagst, okay, ich brauche mehr Barmherzigkeit, dann nehme ich mir mehr Barmherzigkeit. Ich habe das. Gott hat es mir schon gegeben, also zur Verfügung gestellt. Ich muss es nur noch nehmen. Und das ist so der Schlüssel, glaube ich, bin ich immer mehr davon überzeugt, dieses Nehmen von dem, was Gott schon bereitet hat. Also, traut euch einfach zu diesem Tisch zu gehen, also zum Buffet, und euch einfach den Teller voll mit Liebe, Freundlichkeit, Hoffnung und Glauben, und dann wird es mit der Barmherzigkeit auch in diesem Jahr gut funktionieren. Nehmt euch einfach vor und wie gesagt, macht euch unterschiedliche Trainingseinheiten, versucht auch ganz bewusst in der Familie mit Menschen, mit den Mitmenschen, mit Nachbarn, und dann, falls ihr irgendjemanden habt, wo einer euch verpetzt hat oder euch irgendwas Böses wollte, versucht auch mal da Barmherzigkeit auszuüben. Ihr werdet merken, da werdet ihr dann heiße Kohle drauf geben. Und solche Menschen kommen zum Nachdenken. Wir hatten irgendwann mal eine Geschichte von Marco gehört, wo er mit seinen Nachbarn dann gesprochen hat. Das ist so ein ähnlicher Fall. Und ich kann euch nur ermutigen, dass wir das wirklich, ja, trainieren, versuchen zu tun, denn das bringt einen Lohn im Himmel. Ich würde noch gerne zum Schluss beten, kurz beten. Wir haben ja auch schon die Zeit, ist rum. Ja, unser Gott und Vater, wir sagen dir Dank, denn du hast einen Plan gehabt vor Grundlegung der Welt. Du hast uns auserwählt, aber du hast jetzt einen Plan im neuen Bund, dass du Jesus, deinen Sohn, hingegeben hast. Der ist für uns in den Tod gegangen. Er musste ausrufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieses Verlassensein für den Moment können wir uns nicht vorstellen. Das war schrecklich, das muss furchtbar gewesen sein für dich, Jesus. Aber du hast es vollbracht. Und wir stehen jetzt als Erlöste hier, als Befreite vor Gott, und Gott sieht uns als Gerechtfertigte. Wir können von uns aus nichts mehr bringen, denn du hast alles gut gemacht. Aber wir bitten dich auch für die nächste Zeit, auch für dieses Jahr, dass du uns begleitest mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, und dass du jede Lücke in unserem Herzen füllst und erfüllst mit deinem Heiligen Geist, mit deiner Liebe, damit wir Barmherzigkeit ausüben. Bei unseren Mitmenschen, egal ob in der Familie, ob auf der Arbeit, ob auf der Straße, egal wo wir uns befinden, dass du uns erfüllst und dass du wirklich die Nummer eins bist. Ich bitte dich auch, dass du uns die Kraft gibst, den Mut gibst, dein Evangelium weiterzugeben in Barmherzigkeit, damit wir allen Menschen, die suchen, auch davon erzählen, dass du uns gebrauchst als Werkzeuge, damit viele Menschen noch zum Glauben finden. Wir bitten dich ganz besonders, dass du uns auch in diesem Jahr begleitest mit Barmherzigkeit. Amen.
Ja, es ist ja etwas später geworden, aber wir sind ja barmherzig, ne? Und denke nur das Beste. Wir danken einfach für den Segen und wir danken für die drei Beiträge. Und ich möchte euch noch einen Segen vorlesen. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor den Heimtücken böser Menschen. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst, und dich aus der Schlinge zu ziehen. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der gütige Gott. Und damit wünsche ich uns allen eine gesegnete Woche und bis bald, vielleicht morgen oder an den nächsten Abenden, also immer um 20 Uhr. Bis dann, tschüss.